Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wenn Sie jetzt gleich einkaufen gehen, dann dürfte Ihnen der nächste Barcode nicht fern sein. Auf fast allen Artikeln im Supermarkt finden sich diese Symbole, die Auskunft geben über Produktnummern oder über Lagerbestände. Heute, vor 50 Jahren, ist der Barcode eingeführt worden und er kann mehr als den Dienst im Supermarkt. Kunst, Popkultur und Werbung haben sich beim Barcode bedient. Professor Christoph Breidenich lehrt Mediendesign und Designmanagement in Köln und München und hat einen Blick auf die Geschichte des Barcodes geworfen. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie erklären Sie sich, dass Sie auch Designerinnen und Künstlerinnen mit Barcodes auseinandersetzen?
Naja, der Barcode hat ja eine sehr starke ästhetische Attraktivität. Er ist einfach gestaltet, er hat einfache Elemente, rhythmisierte Grundformen, würden wir jetzt sagen. Es ist ein Muster, was dort entsteht, es ist ein Weiß- und ein Schwarzraum. Und all das ist natürlich sehr, sehr stark wiedererkennbar und in der Kultur dann eben für die unterschiedlichsten Absichten verwendet worden.
Worin liegt denn die Ästhetik dieser senkrechten Striche?
Naja, die Ästhetik liegt in dem Prinzip der Wiederholung, aber auch in dem im Prinzip der Abwechslung. Man hat ja immer einen Weißraum zwischen diesen schwarzen Balken. Die Balken haben unterschiedliche Stärken. Und das kann man natürlich nutzen für ganz viele Absichten, die man dann eben auch über den Bedeutungsträger und die eigentliche Funktion des Barcodes hinaus haben kann als GrafikerInnen oder als Werberinnen oder als Künstlerinnen, die natürlich da, das ist ein gefundenes Fressen für die.
Wann haben Sie denn zum letzten Mal gedacht, irgendwie das war eine gute Idee, den Barcode da so mit einzubauen?
Naja, tatsächlich stammen die guten Ideen, die sind schon ein bisschen her, der wird ja jetzt 50 Jahre alt und ich habe mal geschaut, also die wirklich guten Ideen, als das zum ersten Mal aufkam, das war in den 80ern die berühmten Plakate von Klaus Steck, der dann die Rationalität und die Mechanisierung der Welt eben kritisiert hatte, dass Menschen halt zu einem Barcode werden. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch, war ein ganz berühmtes Plakat von Klaus Steck, wo er dann eben das Gesicht eines Menschen durch einen Barcode ersetzte und damit darauf hinwies, naja, typisch 80er so, das waren halt noch Plakate, die da grassierten und die auch eine große Rolle für das Bildverständnis dieser Zeit spielten. Aber heute würden wir sagen, ist der Barcode wirklich oder überhaupt die viralen Bilder sind natürlich in den sozialen Medien zu finden. Man findet die in den sogenannten Memes, also Bilder, die sich viral weiter verbreiten. Und da ist der Barcode überall zu finden. Gute Ideen findet man selten, muss ich dazu sagen. Heute, die guten Ideen stammen wirklich aus den Anfangszeiten, als es noch neu war und als man da als es noch wirklich virulent war. Heute ist es eher so driftet es sehr häufig in die Dekoration ab.
Aber es hat auch oft genug eine ernste oder eine politische Ebene gegeben, wenn Kunst den Barcode adaptiert hat.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall bei Klaus Steck, aber eben auch bei Banksy, der ja auch ein berühmtes Motiv gemacht hat, wo er diesen Barcode als Käfigstangen interpretierte, aus denen dann ein Leopard oder ein Raubtier ausbricht und einer dieser Stäbe war eben verbogen und da ist er eben dann raus und damit wollte er natürlich wie immer so sehr subtil auf die menschliche, also die Tierhaltung in Zoos, aber eben auch auf soziale Missstände hinweisen. Das geschieht immer wieder. Es ist sozusagen, als es changiert zwischen dekorativem Element und eben auch als Funktionsträger oder als Meinungsträger, Haltungsträger für soziale und politische Dinge immer wieder.
Können Sie kunsthistorische Wurzeln ausmachen für den Barcode?
Naja, kunsthistorische Wurzeln, ich würde sagen, die Semiotik, also die Zeichen, die Lehre der Zeichen mit ihren vielfältigen Mustern wie semantischen Mustern, syntaktischen, pragmatischen Mustern. Das würde ich jetzt mal so in den 60er Jahren verorten bei Roland Barthes, der halt uns dazu die entsprechenden Schriften geliefert hat. wo er eben sagt, dass diese Zeit, dass die Zeichen eben über ihre Funktion hinaus, also über ihre Pragmatik hinaus in die Kunst übernommen werden. Das ist ja eigentlich so gar nie gewollt worden. Die Pop Art steht da natürlich ganz vorne, dass Motive gerade aus dem Konsum, gerade aus der Technik, die eben vorher nicht als Kunst kontextwürdig galten, jetzt eben in so einen ästhetischen Kontext gebracht werden, der ganz, ganz stark dann von der Kunst, von Künstlern eben benutzt worden ist. Und das Spannende ist ja daran, dass es so einfach ist auf der anderen Seite, aber doch so viel aussagt.
Besonders gut geht es dem Barcode am heutigen runden Geburtstag ja nicht. Er wird mehr und mehr von den QR-Codes abgelöst. Deren Einfluss auf die Popkultur wird dann aber vermutlich nicht halb so groß sein, oder?
Doch, das ist jetzt schon, der QR-Code ist ja wieder im Kommen in den letzten Jahren seit Corona. Der ist ja auch gestaltbar. Also man kann diesen QR-Code ja auch mittels gewissen Software gestalten, hinsichtlich dessen, dass er personalisierbar ist. Also der wird dann bunt oder man erkennt dann innerhalb dieser sehr abstrakten Struktur dann Bildwirkungen wieder, zum Beispiel Logos und so weiter. Das wird schon sehr stark gebraucht. Aber was ich auch interessant finde, ist der Vorläufer des Barcodes oder eine der Vorläufer, das sind die Lochkarten, die ja auch in eine große kulturelle Wirkung hatten. Jetzt einmal dadurch, dass es natürlich in der Industrialisierung die entscheidende Rolle spielte, aber auch als Vorläufer der Digitalität. Also das Eins und die Eins und die Null, die ja eine Struktur vorgeben, die heute noch eine ganz große Rolle spielen. Und beim Barcode ist es im Endeffekt genauso. Und beim QR-Code ist es auch so. Es sind im Endeffekt Strukturen des Schwarzen und des Weißen, die halt eben eine Differenz bilden, um eben die digitale Maschine anzutreiben.
50 Jahre Barcode. Mein Gast dazu in Deutschlandfunk Kultur, Designprofessor Christoph Breide. Nicht ganz herzlichen Dank.